Prozesse haben nicht unbedingt den besten Ruf. Viele denken dabei an Formulare, an Vorgaben und Dinge, die man eben erledigen muss. Unser heutiger Gast lädt uns zu einem anderen Blick ein. Gemeinsam mit Dr. Jenny Rakwitsch sprechen wir darüber, warum viele Prozesse aus einer Zeit stammen, die längst vorbei ist, weshalb KI nicht automatisch die Lösung ist. Und was passiert, wenn Menschen ihre Zusammenarbeit wieder selbst gestalten? Ein Gespräch über Verantwortung, Wirksamkeit und die Frage, wie Prozesse uns unterstützen können, statt uns einzuengen. Schön, dass ihr dabei seid.
Schon morgen
wäre. Wenn heute schon morgen wäre, Prozessen einen neuen Sinn geben, von der Fremdbestimmung zur Selbstwirksamkeit. Hallo Jenny, hallo Anna. Schön euch zu sehen, schön im virtuellen Space, nicht in einem Raum, trotzdem schön, dass ihr da seid. Wie geht's?
Hallo zusammen, auch von meiner Stelle und von meiner Seite. Jenny, schön, dass du da bist. Ja, wie geht's? Wie schaust du auf die Folge? Wie ist es?
Ja, hallo ihr beiden. Als Podcast-Followerin ist es für mich ganz spannend, heute mal auf der anderen Seite zu sitzen. Also ich höre euch häufig, häufig im Auto und bin jetzt natürlich ein bisschen aufgeregt, mal hier mit euch zu quatschen und ja, bin sehr gespannt. Wie geht's euch?
Ich? Du, Anna?
Gerne. Der Charme der digitalen Aufnahme. Man guckt immer in erwartungsvolle Gesichter und keiner traut sich, was zu sagen.
Man will ja höflich sein. Nein, ich versuche noch so ein bisschen meinen Fokus zu finden. Ich komme aus Prozessen, ich komme aus Buchhaltungsprozessen, die tun mir einfach schlicht nicht gut. Mein Hirn ist wirr und ich versuche mich jetzt irgendwie für die Aufnahme zu fokussieren. Ich erinnere mich so ein bisschen an unsere letzte Aufnahme, Anna, die war nur wirr. Unser inneres Team machte tolle Sachen mit uns. Aber ich glaube, auch die Aufnahme haben wir hingekriegt. Also kriegen wir das heute auch hin. Jenny, du wirst uns im Zweifel da durchführen oder wir führen dich da durch. Also was machen wir eigentlich? Nein, ich habe voll Bock auf diese Folge, weil es einfach, da hängt ganz viel dran. Da hängt ja irgendwie auch viel von dem dran, was wir gerade erleben, wo wir hingucken. Anna, Prozesse haben in unserem Leben ja auch gerade zunehmend mehr Bedeutung gewonnen. Und insoweit, genau, lass uns dahinter gerne nochmal so ein bisschen aufmachen, was die Konstellation hier eigentlich auch ist. Und ich habe einfach richtig Lust jetzt auf diese, naja, eine halbe Stunde wird es eh schon wieder nicht, also mindestens mal eine Dreiviertelstunde mit euch zu schwatzen und zu plaudern und zu hören und ja, aber auch tiefer einzusteigen.
Und wir tun das ja ehrlicherweise zu einem Thema. Und Jenny, deshalb bin ich umso neugieriger in das du uns gleich thematisch auch mitnimmst. Prozesse sind jetzt nicht so bisher, wenn ich mal zurückgucke auf Frank und mich und vor allem unsere kreativ-chaotische Arbeitsweise durchaus, ist ja jetzt nicht was, was bei uns immer so ganz oben auf der Liste stand oder wo wir ehrlicherweise, ähnlich wie die Personen, die wir ja im Intro geschildert haben, nicht sofort Hurra geschrien haben. Das heißt, meine Neugier jetzt auch auf diese Folge und damit auf deinen Blick ist natürlich, wie gucken wir am Ende auf Prozesse? Also gibt es vielleicht doch so ein kleines Hurra, was uns über die Lippen kommt?
Alles klar, Challenge accepted.
Sehr gut.
Anna, ich bin eigentlich sicher, dass das gelingt, weil es im Ergebnis gucken wir ja schon anders hin. Aber lass uns doch mal anfangen, Jenny. Bevor wir aber in dieses Thema Prozesse einsteigen, also magst du vielleicht noch drei Sätze zu dir sagen? Wer bist du? Wo kommst du her? Wo spielen Prozesse in deinem Leben eine Rolle oder überall? Wie bist du zu Prozessen gekommen? Gib uns einfach mal so einen kleinen Überblick. Weshalb reden wir mit dir über Prozesse?
Also, wer bin ich? Ich bin eigentlich ein großer Chaot und Freigeist, bin aber über meine Sozialisierung ganz starr und klassisch in die Prozesswelt gewandert, gewachsen. Das heißt, während des Studiums logischerweise ganz starr in Prozessen unterwegs gewesen. Die ganze Ausbildung läuft ja nach Prozessen. Ich bin Chemikerin, das heißt, ich habe natürlich da viel Laborarbeit in Prozessen erlebt, bin dann nach dem Studium in die Pharmaindustrie gewechselt. Die lebt von Prozessen und zwar durchaus von den klassischen, das heißt, eine sehr hohe regulatorische Anforderung und sehr, sehr klare Vorschriften, wie zu handeln ist. Und das ist im Prinzip auch das, was ich so allgemein unter klassischen Prozessen verstehe. Das heißt, wir haben einen industriellen Prozess, der ist vorgegeben und genau so haben die Menschen, die ihn ausführen, auch einzuhalten. Das ist so das Klassische, was man kennt, was ihr eingangs auch beschrieben habt. Und dadurch, dass ich eben in dem Qualitätssektor unterwegs war, habe ich da viel an Störungen natürlich erlebt, aber eben auch an Vorgehensweisen, saß immer auf der Seite derer, die die Prozesse definieren durften, was natürlich dem Freigeist durchaus entgegenkommt, weil wenn ich den Prozess gestalte, ist er auf jeden Fall gut. Und ich habe mich immer gewundert, warum sehen die anderen das einfach nicht? Ist doch ein geiler Prozess. Warum wird er nicht angenommen? Und da fing dann im Prinzip so meine Reise an zu fragen, was braucht's denn, dass dieser Prozess genommen werden kann? Warum wird nicht gesehen, dass der ganz toll ist? Und da fing dann eben so die Reflexion an und die Entwicklung dessen, worüber wir sprechen, wenn wir sagen, eine neue Perspektive einnehmen. Ich habe den Rest deiner Fragen schon wieder vergessen. Stell mir immer nur eine Frage.
Du solltest drei Sätze zu dir sagen, das hast du, glaube ich, gemacht.
Habe ich.
Und hast uns einen Blick auf die Prozesse oder den Satz gegeben, wo sind dir Prozesse begegnet und wie schaust du da so ein bisschen hin? Genau. Und hast dann ja was über deine Prozesse gesagt, die du liebst. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wo du gesagt hast, das müssen gute Prozesse sein, weil ich liebe sie ja, also müssen sie gute Prozesse für andere sein. Und dann hörte ich so ein kleines Zweifeln da drin, und hast mit der Feststellung irgendwie verfluchter Mist, die Hypothese trifft nicht zu.
Ja, das sind einfach die Erlebnisse. Also wir haben dann immer unfassbar viel Energie investieren müssen, um gute Prozesse annehmbar zu machen. Und häufig dann halt durch die klassischen Mechanismen über Hierarchie, über langwierige Trainings, über wirklich engmaschige Kontrolle und Überwachung. Und das sind halt alles Methoden und Mittel, die uns wahnsinnig einschränken. Und wir sehen es auch, dass Fachbereiche in Organisationen, die eher im Menschenbezug arbeiten, die eher kreativ unterwegs sind, damit viel stärker in Konflikt geraten als so klassische Produktionsbereiche. Also in einem Bereich, wo ich immer dasselbe tue, fällt es durchaus leicht, sich an diesen klassischen Weg zu halten. Da, wo ich immer mit Menschen agiere, im Marketing, im Sales, es können wahrscheinlich alle, die fremdbestimmt Prozesse definieren, ein Lied von singen, funktioniert nicht. Und das sind halt so die Windmühlen, gegen die man kämpft, wenn man auf diesem Weg unterwegs ist.
Jetzt hast du gerade auch gesagt, dass natürlich viel in Organisationen mit dem Thema Prozesse zu tun hat und es da auch einige Herausforderungen gibt, ja, neue Sichtweisen, neue Haltungen zu dem Thema. Jetzt verändert sich ja auch die Welt, ich sage jetzt mal wieder global galaktisch, da draußen enorm oder hat sich die letzten Jahre schon entwickelt und ist immer noch dabei, es zu tun. Aus deiner Sicht und deiner Expertise, was macht das denn mit dem Blick auf Prozesse und wie Prozesse heute vielleicht noch gelebt werden oder idealerweise gelebt werden sollten in der Zukunft?
Das ist eine spannende Frage, weil sie genau so den Finger in die Wunde legt, dessen, was wir heute an vielen Stellen erleben. Ich würde ganz gern einmal den Bogen spannen. Warum ist unser Prozessverständnis im Moment genau so? wie ihr es auch beschrieben habt, irgendwie denken wir an Bürokratie, wir denken an Formulare. Wenn wir in die produzierenden Bereiche gucken, ist häufig so dieses Gefühl von Fließbandarbeit und Einschränkung mit dabei. Wo kommt's her? Halt genau aus diesen Bereichen. Also wir haben mal eine Welt gehabt, die relativ stabil und ich sag jetzt mal ein Tüdelchen einfach war. Wir haben einfache Geräte gehabt, die in großen Stückzahlen produziert werden konnten. Also eine sehr monotone Verfahrensweise. Da war das prima, da hat es funktioniert. Jetzt haben wir aber nun mal VUCA oder BANI, wie auch immer wir das Konstrukt nennen wollen. Wir haben große und sehr, sehr schnelle, also sehr fundamentale und sehr schnelle Änderungen in unserem Gesamtsystem. Viele Dinge sind miteinander vernetzt. Die Dinge, die Menschen machen, sind eher die kleinen Aufträge, die hochvariablen Aufträge. Je monotoner die Arbeit ist, desto leichter kann ich es durch eine Maschine, also kann ich den Mensch durch eine Maschine ersetzen. Und dadurch muss unser Prozessverständnis überprüft werden. Denn das Prozessverständnis, was wir heute noch haben, stammt noch aus dieser stabilen Welt. Und da passt's einfach nicht mehr dazu. Also ist die Frage, wie kann ich denn Prozesse in diesen agilen Gedanken bringen, um der VUCA-Welt gerecht zu werden?
Ich lausche, versuche zu verstehen und mir kommt, Jenny, eine Frage da rein, weil ich höre, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich eben in diesen Workshop sitze, höre ich häufig, also vor dem Workshop höre ich den Einsatz, wenn die Menschen doch einfach nur das tun würden, was wir ihnen gesagt haben. Das ist der Satz, der häufig von der Führungskraft kommt oder der aus der Qualität kommt. Dahinter ist der Satz, die Menschen müssen einfach nur das tun, was man ihnen sagt und dann wird irgendwie alles gut. Und wenn ich dann in so einem Workshop sitze, höre ich den Satz, wenn die wüssten, was wir alles erleben und worauf wir reagieren müssen, dann würden sie uns nicht so einen Quatsch erzählen und würden uns sagen, wir müssen es so machen, dann würden sie einen vernünftigen Prozess schreiben. Dieses Spannungsfeld höre ich da auch ein Stück weit raus mit dem, was du gerade gesagt hast, mit alter Welt. Und ich habe so ein bisschen, wenn ich dir zuhöre, auch so diese klassische das Fließband gesagt. Immer Henry Ford so ein bisschen im Kopf, ne? Relativ klar. Wo muss die Schraube reingedreht werden? Und die musste ja immer gleich gedreht werden. Und das konnte ich prozessual wahrscheinlich auch optimieren. Zu welchem Zeitpunkt? Und konnte mir von außen angucken, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Wie kriegen wir denn das Thema aber jetzt zusammen? Also, ich mache jetzt mal den Raum auf. Also, wie kriegen wir vor allem zusammen, dass. Weil das, was dahinter steht, ist, dass der vorgegebene Prozess nicht mehr der gelebte Prozess ist. Wir müssen auf komplexe Herausforderungen reagieren. Das ist das, was ich auch gehört habe. Alle Menschen schreien nach KI und sagen, KI wird es schon lösen. Was ist denn nun der Blick, den wir werfen sollten? Ich mache das Feld mal ganz bewusst, ganz riesengroß.
Ich sortiere das mal ein bisschen in meinem Kopf und in dem, was ich erzähle. Wenn dir am Ende noch was fehlt, frag noch mal rein. Ich würde zuallererst mal ein bisschen was abtrennen. Wenn ich heute noch einen Prozess habe, dass am Fließband irgendwo eine Schraube reingedreht werden muss, auf die immer gleiche Art und Weise, dann kann ich das genau nach den alten Prinzipien machen. Ich würde das wahrscheinlich heute nicht mehr händisch machen, weil ich als Mensch eine viel zu große Prozessvarianz habe, weil ich eben Dinge nicht immer gleich machen kann. Wir sind keine Maschinen. Aber da liegt die Kraft von Menschen und von menschlicher Arbeit in dem Individuellen. Wir leben in einem komplexen System. hochgradig vernetzt miteinander. Wenn ich jetzt versuche, eine ganz hohe Flugebene zu erreichen, sehe ich die Punkte nicht mehr. Das ist okay. Wenn ich aber von der Ebene aus versuche zu dirigieren, dann kriegt das Netz unten die Punkte ein Problem. Wenn ich in einem komplexen System bin und versuche, eine einfache Antwort zu geben, von einem Punkt aus, dann wird diese Antwort immer Teile vergessen, übersehen, nicht beantworten können. Die einfache Antwort kann es also nicht sein. Wir haben einen komplexen Prozess, wenn wir mit Menschen interagieren. Ich könnte jetzt also nicht beschreiben, wie jede einzelne Interaktion auszusehen hat. Dazu ist sie zu divers. Aber es gibt Spielregeln, an die wir uns halten. Das sind die Vereinbarungen miteinander. Die müssen klar sein. Was wir halt immer wieder versuchen, und KI ist genau die Antwort darauf, also warum versuchen wir jetzt mit KI zu handeln? KI ist genau die Antwort darauf. Wir haben ein komplexes System, wir verstehen es nicht und da jetzt hinzugucken, ist halt irgendwie auch mühselig und dafür haben wir nicht mehr wirklich die Zeit. Die KI kann diese Komplexität durchdringen und gibt mir schon eine Antwort. Ich habe nicht mehr so richtig eine Ahnung, wie sie dazu kommt, aber wird schon passen. Ich verstehe mein eigenes System nicht mehr, aber ich krieg ja von der KI eine Antwort und dann verlasse ich mich da halt auch drauf. Weil was habe ich schon für eine Alternative? Und damit wechsle ich einfach nur den Zustand der Entmündigung. Also für mich fühlt sich's immer so ein bisschen so an. Die alten Prozesse haben die Menschen in ihrem Mitdenken entmündigt, weil sie einfach nur tun sollten, was man ihnen gesagt hat und um Gottes Willen nicht davon abweichen durften. Also mit Disziplin, haltet's doch jetzt einfach mal ein. Ne? Der Satz, den du eingangs gesprochen hast. Und von da aus wechseln wir zu der Entmündigung. Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung mehr, wie es dazu kommt, aber ich mache es halt jetzt einfach. Und da gibt es halt noch Alternativen, nämlich wenn sich das Netz untereinander kennt. Und dazu müssen sich die Menschen aber wieder austauschen und unterhalten und besprechbar machen, wie eigentlich ihre Interaktion miteinander ist. Also in die Ausarbeitung kommen, wie arbeiten wir miteinander? Was kann ich dir geben und was brauchst du? Und das ist die Vereinbarung, die wir treffen als Prozess.
Damit triffst du natürlich bei Frank und mir genau ins Schwarze und mitten ins Herz. Also das Thema Besprechbarkeit, du hast vorhin auch schon gesagt und die Frage formuliert, was braucht es denn, um Prozesse neu, anders, besser zu gestalten? Das sind ja auch genau die Fragen und Aspekte, mit denen wir ganz häufig in Organisationen und Teams unterwegs sind. Und mich macht es genau an der Stelle neugierig, wie sieht denn konkret deine Arbeit, deine Unterstützung, Mitgestaltung einer Prozessentwicklung aus? Also kannst du uns da mal ein konkretes Beispiel zu geben? Und du hast gesagt, ne, wir haben einerseits die sehr klassisch-historische Definition von Prozessen auf der einen Seite. Was kommt am Ende bei raus? Entmündigung. Wir haben eher den futuristischen KI-Blick. Was kommt am Ende bei rum? Aus deiner Sicht Entmündigung. Welche Definition ist denn für dich aktuell die passende, wie wir Prozesse, ja, definieren sollten?
Ich fange auch da wieder mal bei meinem eigenen Schmerz an, aus dem ich komme, um es ein bisschen greifbar zu machen. Die Prozesse in klassischen Systemen werden über Textbeschreibungen erfasst, in aller Regel. Also Videos oder irgendwie Anleitungen sind noch relativ selten. Meistens ist es ein Text, ein niedergeschriebener Text, der dann auch gerne so 30, 40, 50 Seiten hat. Für alle Beteiligten
Klassisches
großer
Handbuch,
Spaß.
Arbeitsanweisung, so wie
Genau.
man es kennt.
Genau. Und das macht bei allen schlechte Laune und ist genau genommen einfach irgendwie nur ein Mittel zur Fremdsteuerung von außen. Für mich sollte ein moderner Prozess wirklich eine gelebte Vereinbarung von gemeinsamen Handelns sein. Also, wie interagieren wir miteinander? Das heißt, wir müssen an vielen Stellen einmal die Perspektive wechseln. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, nicht eine Person sitzt da und schreibt Dinge auf, sondern, also klassischerweise ist irgendwie, ne, der Qualitäter oder die Führungskraft, die ja Prozesseigner ist, schreibt den Prozess runter. Nee, das Team, also die Menschen, die wirklich daran arbeiten, sitzen gemeinsam am Tisch oder in der Runde und sprechen darüber, wie arbeiten wir eigentlich. Und das muss nicht das Arbeitsteam sein, das kann auch das Prozessteam sein. Und da kommt der nächste wichtige Punkt. Wenn wir über den Ablauf, also das gemeinsame Handeln sprechen, müssen wir zuallererst mal auf die Schnittstellen gucken. Und wenn wir im Prinzip in fast jede Organisation reingucken, wo reibt es am schnellsten an den Schnittstellen? Ich habe in dem, im besten Fall habe ich noch gute Teamzugehörigkeiten und dann kriege ich aber ganz schnell so eine Teamdynamik rein, wir gegen die. Und dadurch habe ich immer Reibereien an den Schnittstellen. Da braucht es ganz viel Fokus. Das heißt, Menschen gestalten ihre eigenen Prozesse und wir schauen auf die Schnittstellen. Wir schauen auch auf Risiken und Variablen im Prozess. Was ich häufig erlebe ist, jeder beschreibt genau das, was er tut. Das ist okay. Als Wissensmanagement klasse. Also wenn ich sage, na, schreib mal auf, was du machst, damit es auch der Nächste so machen kann, ist ja alles fein, ist gutes Wissensmanagement. Aber es hilft mir nicht für den Prozess. Im Prozess muss ich wissen, wie ist der Handshake. Und der Handshake muss committed sein. Das heißt, wir brauchen auch das gemeinsam erarbeitete Verständnis, das ist das, was wir tun. Und das tun wir dann auch. Das heißt, ich brauche auch eine Transparenz darüber, ob das funktioniert. Und jetzt kommt aber wieder das Wichtige im Umdenken unserer Haltung. Diese Transparenz zur Einsicht, schaffen wir es, das Commitment zu leben, dient nicht dazu, zu strafen, zu kontrollieren, zu überwachen, sondern als Team in die Entwicklung zu gehen. Das heißt, wenn ich eine Vereinbarung getroffen habe, so leben wir den Prozess und er funktioniert nicht, dann arbeite ich agil. Das heißt, ich gehe in Review, ich gehe in Retro und prüfe, was muss ich besser machen, damit das nächste Mal der Prozess besser läuft. Und das ist etwas, was wir in unserer Prozesslogik, in unserer Prozesslandschaft noch nicht so gut verankert haben, dass Prozesse nichts Starres, nichts Steifes und für die Ewigkeit sind. Wahrscheinlich auch, weil sie oft so mühsam sind in der Bearbeitung. Und das bedeutet auch, meine Prozesse müssen eigentlich viel kleiner sein. Sie müssen nette kleine Inkremente, kleine Bausteine sein, die ich eben in sich geschlossen schnell ändern kann, die aber gut miteinander vernetzt sind, damit ich nicht mittendrin eine Stellschraube ändere und dann mein ganzes Haus zusammenfällt. Und das bedeutet in der Konsequenz auch, dass all die Menschen, die im Moment da draußen sind und gegen diese Windmühlen kämpfen, die Menschen sind, die die Prozesse im Moment schreiben, weil sie etwas besser machen wollen für ihre Kollegen, aber nicht vorwärts kommen. All diese Menschen müssen auch ihre Art, da drauf zu schauen und damit zu arbeiten, massiv ändern, weil sie genau zu diesen Entwicklern, zu den Unterstützern dieser neuen Haltung werden müssen. Das heißt, ein bisschen gehen sie, wenn ich nochmal die Analogie zum Agile aufmache, in die Rolle des Scrum Masters. Das heißt, sie definieren nicht mehr den Prozess, sondern sie geben dem Team die notwendige Unterstützung, dass das Team das selbst machen kann. Das heißt, sie halten den Raum, sie entfernen Hindernisse, sie geben durchaus auch mal Anforderungen mit rein. Der Qualitäter muss ja dafür sorgen, dass die Qualität gesichert ist. Und sie greifen aber grundsätzlich nicht ernstzunehmend inhaltlich in die Ausarbeitung des Prozesses ein. Sie können mit Heuristiken, mit Erfahrungen unterstützen, aber sie würden nie sagen, nein, so macht man das nicht, der Prozess muss so aussehen. Ja. Und damit ist es auch für diese Seite eine sehr neue Rolle und eine, die unglaublich befreit, weil im Moment ist es, und das sieht man eben auch, wenn man mit den Leuten spricht, wenn man in entsprechenden Bubbles unterwegs ist und die Posts sieht, dieses Hamsterrad macht die Menschen einfach müde. Und zwar alle, die wirklich was bewegen wollen, macht es unglaublich müde, wenn sie da nicht aussteigen.
Muss ich da mal reinfragen nochmal, Jenny? Das, ich habe vorhin gesagt, viele sagen immer, und das sind ja häufig auch die Menschen, die für die Prozesse die Verantwortung tragen, wenn die Menschen doch endlich tun würden, was wir ihnen sagen. Gehst du hin und sagst, nee, wir sind mittlerweile so komplex, dass diese eine Person, die prozessverantwortlich ist, die Komplexität des Prozesses und die schnellen Veränderungen gar nicht mehr abbilden kann. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass ich mit der Prozesslandschaft, die wir ja immer gerne alle fertig haben wollen, weil dann wird es ja laufen, nie fertig sind. Ist das das neue Denken? Und dann würde ich dir dahinter auch die Frage stellen, weil wenn wir dann auch noch diese Prozesse ständig anpassen würden an die Herausforderungen, die wir da sehen, machen wir dann eigentlich nichts anderes mehr als Prozesse schreiben, so wie wir sie gerade brauchen und arbeiten eigentlich gar nicht mehr?
Danke. Schöne Steilvorlage. Also, warum ist der Prozess nie fertig? Der Prozess ist tatsächlich nie fertig. Er ist ja ein Modell, ein Abbild dessen, was wir tun. Und unser Handeln ist ja auch nie fertig. Wir haben ja gesagt, die Welt verändert sich, also verändert sich unser Handeln in dieser Welt. Wenn aber jetzt der Prozess nur die Abbildung, also die Vereinbarung unseres Handelns ist, kann auch dieser ja nie fertig sein. Also müssen wir eine große Klarheit darüber haben, wann ist er gut genug, um ihn so im Einsatz zu halten, also zu testen und dann weiterzuentwickeln. Und irgendwann kommt natürlich eine gewisse Ruhe rein. Es wird Punkte geben, die wenig Veränderung erfahren. Andere Punkte brauchen viel Veränderung. Andere Punkte wiederum brauchen nicht ständig Veränderung, aber viele Wege, die von da abgehen. Also viele Möglichkeiten, viele Pfade. Ich kann links rumgehen, ich kann rechts rumgehen, komme aber zum selben Ziel, weil ich unter Umständen total gerne am Hafen lang schlendere, aber jetzt ist gerade Hochwasser und dann kriege ich nasse Füße und das mag ich nicht, also geh ich lieber oben lang. Das erleben wir ja in den Organisationen auch häufig, dass diese Pfade, die wir beschreiten, hochkonditional sind, also ganz viele Bedingungen daran hängen, die uns oftmals sogar im Alltag gar nicht bewusst sind. Und die kann ich auch nicht, wenn ich eine Frage reinstelle, ad hoc ausbuddeln. Also wenn ich die Menschen frage, erzähl mir mal, warum du wann, was, wie machst. Da können die wenigsten wirklich klar drauf antworten. Und das ist total okay. Also brauche ich ein Werkzeug, wo ich meinen Ist-Zustand so gut, wie ich ihn jetzt formulieren kann, auch aufnehmen kann, visualisieren kann. Wir Menschen sind visuell, Text hilft mir überhaupt nicht. Und dann eben auch weiterentwickeln kann von da aus. Jedes Mal, wenn mich wieder eine Erkenntnis streift, ach, nee, Moment, das machen wir so gar nicht, das machen wir anders. Muss ich eine Chance haben, es schnell und unkompliziert mit da reinzupacken. Und damit erzeuge ich eine ganz, ganz große Transparenz, wenn ich ein System habe, in dem das Ganze dann auch noch entsprechend über Bausteine funktioniert. Erzeuge ich zusätzlich ein System, das sehr lebendig ist, immer wieder umgebaut werden kann. Und dadurch erzeuge ich wirklich ein Netz aus Informationen, aus Daten, aus Wissen und auch aus Zusammenhängen im Wissen. Und weil wir zwischendurch auch mal das Thema KI gestreift haben, erst da kann KI dann auch wirklich sinnvoll sein? Weil wir heute, wenn wir auf KI schauen, dass es, ich mag diese Entwicklung unfassbar gern, aber ich sehe eben auch die Hindernisse da drin. Wir schmeißen das auf wahnsinnig chaotische Datensätze. Daten haben aber die Eigenschaft auch zu veralten, nicht mehr up-to-date zu sein, variant zu sein. Und dann weiß die KI ja nicht, was darf ich verwenden, was darf ich nicht verwenden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich die Menschen ihre Prozesse gestalten habe lassen mit einem sauberen Konstrukt und ich sehe, wie die Zusammenhänge sind und die sind immer aktuell, weil die Menschen intuitiv das System aktuell halten zu ihrem eigenen Nutzen, dann kann ich auch KI draufsetzen, weil diese Zusammenhänge dann für die KI auch nachvollziehbar sind.
Ich muss noch eine Frage reinstellen, um das nochmal für mich nochmal ein bisschen besser zu begreifen. Du hast eben dieses schöne Bild gemacht. So, dann gehe ich irgendwie am Wasser lang, aber ich kann am Wasser nicht längs gehen, weil gerade Hochwasser ist. So, einfach mal ein anderes Bild. So, nun vermuten mich die Menschen ja aber am Wasser. Das heißt, sie glauben, dass ich am Wasser längs gehe, weil so war der Prozess. Und jetzt merke ich aber, nee, verfluchte Scheiße, gibt kalte Füße oder nicht nur kalt, sondern auch nasse Füße. Und geh den anderen Weg. Geh auf den Deich oder wo auch immer oder hinterm Deich. Jetzt weiß doch keine Sau mehr, wo ich bin. Wie mache ich denn das jetzt so schnell deutlich? Weil wenn ich eins gelernt habe, also mit meinem mangelnden Pragmatismus oder mit meinem, nee, nicht mangelnden, sondern meinem hohen Pragmatismus, zu sagen irgendwie, ja, warum machen wir es nicht anders? Ja, Frank, dann halten wir uns hier nicht mehr an die Norm und dann kommt der Auditor und dann kriegen wir unsere ISO, ich weiß nicht welche, nicht mehr. Und so können wir nicht arbeiten. Wie kriegen wir denn das jetzt abgebildet? Also wie kriegen wir abgebildet, dass ich bei Hochwasser das plötzlich kommt, wobei das ja nur einfach auch das ist planbar. Also nehmen wir mal irgendwie eine Flutwelle, die spontan kommt, trotzdem hinter den Deich gehen kann und die Menschen kriegen mit, dass ich da laufe.
Da ich selber ja auch als Auditor für ISO Schlag mich tot unterwegs bin, also für Qualitätsmanagementsysteme, kenne ich diese Diskussionen nur zu gut und gebe an der Stelle zuallererst mal mit den Impuls mit. Ganz oft geben die Normen das gar nicht so strikt vor. Wir glauben nur, dass es so ist. Die lassen in der Regel Interpretationsspielraum für den Weg zum Ziel. Aber du hast völlig recht, ich bin natürlich verpflichtet, mich an die Prozesse zu halten, die ich mir selbst definiere. Wenn ich in einem stark regulierten Bereich unterwegs bin, Pharma, Medizintechnik, whatever, wird es natürlich immer steifer. Logischerweise. Aber auch da steht nirgends, du musst einen Fließtextprozess haben, den du genau so abarbeiten musst, sondern es gibt da klare Regeln, wie du Abweichungen von diesem Prozess zu handeln hast. Dass du verpflichtet bist, diesen natürlich möglichst zu vermeiden, aber wenn du von diesem Pfad abweichen musst, wie du es zu bearbeiten hast, wer es bewertet, wie du es dokumentierst und wie du anschließend sicherstellst, dass das, was hinten rauskommen soll, also dein Ziel, wie du es trotzdem erreichst, und der Kunde genau das bekommt, was er braucht. Und eben manchmal dann eben auch Patienten oder wie auch immer geschützt sind. Also, was lese ich daraus? Ich brauche ein klares Vorgehen. Ich brauche einen Weg, wie ich, wenn ich mich nicht an den Weg halte, beschreiben kann, was passiert ist und warum, welches Risiko davon ausgeht und wie ich sicherstelle, dass ich das Ziel erreiche und immer noch heil bin und das, was weiß ich, die Hose nicht nass ist oder was. Das sind die Vorschriften, die ich einhalten muss. Also was brauche ich, damit die Menschen wissen, du gehst heute nicht unten lang, weil da kommt gerade eine Welle geschwappt, sondern du gehst oben lang. Oder du hast oben gerade einen Kumpel gesehen und gehst jetzt doch den Weg, weil du den kurz treffen willst. Ich muss also erfassen können in einem System, ich muss transparent dokumentieren können, ich bin heute nicht den Weg lang gelaufen, sondern den Weg, weil. Ich wollte dieses Ziel erreichen. Ich kann dieses Ziel immer noch erreichen oder ich werde dieses Ziel erreichen, weil ich das und das tue. Gibt es ein Risiko aus dem Vorgehen, das ich gewählt habe? Das muss ich dann natürlich bewerten. Und unter Umständen muss noch jemand anderes mit draufschauen, weil ich alleine, wenn ich solche Entscheidungen treffe, manchmal in den Trugschluss geraten kann. Das heißt, bei Risikobewertung hilft es, wenn noch jemand mit draufschaut und auch nochmal darüber nachdenkt, ist das plausibel? Haben wir an alles gedacht? Weil Risiken in sich manchmal komplex werden können. Und dann habe ich alles, was ich brauche. Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Risikobewertung, Zielerfüllung, alles da. Und das Schöne ist, wenn ich das jetzt in einem entsprechend agilen System dokumentiere, kann ich diesen Fall in meinen nächsten Review mitnehmen und mit dem Team darüber sprechen, ey Leute, wir gehen eigentlich immer unten lang, aber ich habe festgestellt, wenn ich da oben lang gehe, unter Bedingung XY, dann geht es auch total gut. Wollen wir den als alternativen Pfad mit aufnehmen? Geht nämlich total gut. Und dann schaffe ich mir ein resilientes System, weil ich nämlich aus dem Wissen und aus dem Probieren des einen eine Entwicklung fürs ganze Team liefere. Und aus dem scheinbaren Fehler, aus der Abweichung von dem, aber wir machen es doch immer so, Entwicklungsraum geschaffen habe.
Anna, du denkst?
Ich denke und ich nicke und ich komme mit der nächsten Frage um die Ecke. Ich versetze mich gerade, Jenny, als ich dir zugehört habe, in eine Person, egal ob jetzt Teammitglied, Schnittstellenverantwortlicher, Verantwortliche oder Führungskraft, die gerade so beim Zuhören gedacht hat, ja, das klingt alles total plausibel und ich hätte da wirklich große Lust, mal dran weiterzuarbeiten oder weiterzudenken. Irgendwie ist es mir aber doch noch ein bisschen abstrakt, wovon die da gerade sprechen. Also ich habe verstanden, Visualisierung tut gut, Besprechbarkeit ist ein klarer Vorteil. Was kann jetzt eine solche Person, die uns gerade zuhört, konkret nach dieser Podcast-Folge tun, um dieses ganze Thema Prozesse tatsächlich noch mal neu und anders anzugehen?
Also, meine erste Antwort wäre natürlich, auf unsere Website zu gehen, connecttogrow.org. Da erklären wir so ein bisschen unsere Haltung, das Konzept dahinter, wie die Transformation funktioniert, die damit einhergeht und wie das Tool, was dahinter liegt, funktioniert. Dass es sich zu Anfang ein bisschen abstrakt anfühlt, ist total okay. Also, das ist nichts, wo man jetzt sagen müsste, das muss man sofort auf den ersten Satz verstehen. Das muss man mal erfahren, das muss man spüren. Und deswegen kann man eigentlich einfach nur, wenn man neugierig ist, mal den Kontakt zu uns aufbauen. Und wir geben die Möglichkeit, es einfach mal zu erleben, auch die Kraft dahinter zu erleben, wie schnell sich Teams hinter ihren Prozess stellen, wenn sie ihn selbst aufgemalt haben, sogar noch dann, wenn man reinspiegelt, der ist noch nicht optimal. Wir könnten jetzt, also so ein bisschen Tor A oder Tor B, ihr habt jetzt Prozess A, den habt ihr selbst gemalt, der ist noch nicht so ideal. Und jetzt hättet ihr hier Prozess B. So müsste er aussehen, ne? Das ist der ideale Prozess. Sie werden sich trotzdem alle vor ihren Prozess stellen. Und das ist die Macht. Und das kann man von außen beschreiben. Aber ganz ehrlich, also gerade wenn man eigentlich aus der Prozesswelt kommt, sagt man, das ist doch Quatsch. Ist doch irgendwie, ja, Gefühle. So. Wir brauchen jetzt nur Prozesse. Wir brauchen jetzt einfach nur ein paar Prozesse. Nee, es braucht die Identifikation der Menschen mit den Prozessen und das kann ich nicht beschreiben. Wichtiger aber ist, dass man das selber mal erlebt. Ich habe es zu Anfang auch nicht geglaubt. als ich das gesehen habe, war ich war echt, echt überrascht, wie mächtig das ist. Und deswegen ist das die Antwort für mich an der Stelle einfach. Was kann man tun? Kontakt zu uns suchen. Wir melden uns und dann schaffen wir die Möglichkeit, es zu erfahren.
Danke,
So
Julie.
einfach kann es sein.
So einfach kann es sein.
Und ich würde trotzdem gerade für diesen Moment nochmal versuchen, auch so ein bisschen, es noch ein bisschen griffiger zu kriegen. Also, ne? Also klar, liebe ich den Kontakt und sage halt irgendwie, meldet euch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, du hast gerade noch mal gesagt, ich würde noch einmal ganz kurz gerne den Finger reinhalten. Menschen lieben ihre eigenen Prozesse. Du kannst ihnen sagen, was du willst, was sinnvoll ist. Menschen werden es trotzdem so machen, wie sie es aus für sich ausprobiert haben, worauf sie sich committed haben. Und je mehr Menschen sich committed haben, umso schlimmer ist es für den, der sagt, wir müssen es aber so machen. Also, sie werden ihren eigenen Prozess gehen, egal wie sinnvoll es ist oder wie nicht sinnvoll er ist. Wenn du mir aber die Möglichkeit gibst, meinen Prozess in meinem Team oder mit den Menschen, mit denen ich arbeite, selbst zu gestalten, und du hast am Anfang gesagt, na, so Prozessbeschreibungen sind auch gern mal 30 Seiten lang, fange ich dann an und schreibe jedes Mal 30 Seiten?
Um Gottes Willen, nein. Also, das würde auch nicht funktionieren, weil das eine der größten Barrieren ist. Wenn ich die Menschen vor eine weiße Seite setze und ihnen sage, schreib mal runter, was du machst. Das funktioniert nicht. Da braucht es viel zu viel Überwindung und möglicherweise auch zumindest mal in gefühlt viel zu viel Expertise, um sowas zu schreiben. Ich könnte ja was Falsches schreiben. Und tatsächlich ist da auch so ein, naja, immer so eine Abwägung mit drin, wie viel schreibe ich denn in der Präzision, was schreibe ich rein, was lasse ich lieber weg, damit es offen genug ist. Also das Freitext kann nicht der Weg sein. Ich brauche gute Bausteine, aus denen ich das im Prinzip zusammenklicke, was ich tue. Ich muss es einfach kompakt halten. Im Prinzip bestehen diese Fließtexte aus lauter wichtigen Schlüsselsteinen, die genannt werden müssen, die in dem Fließtext in den Rahmen gepackt werden, in den Zusammenhang. Wir beschreiben mit Worten Dinge, die sind. So. Du kannst jetzt irgendein beliebiges Objekt nehmen, was da auf deinem Schreibtisch steht, und anfangen, das zu beschreiben. Und du wirst merken, je tiefer du ins Detail gehst, desto länger wird der Text. Und da hat sich dieses Objekt ja noch gar nicht verändert. Ist das Objekt veränderlich, wird der Text gleich sehr viel länger. Und das ist das Problem dabei. Was kann ich aber machen? Ich könnte jetzt ein Bild von dem Objekt machen, kann sagen, Objekt liegt auf Tisch, das ist mein Baustein, der grob umreißt, was ist, und dann packe ich das Bild von diesem Objekt mit zu dieser Information und bin fertig. Dann habe ich alles getan, was es braucht. Klar, jetzt muss ich noch sagen, alles klar, wer kümmert sich um das, ne? Wem gehört das Objekt? Warum liegt es da? Was passiert damit? Aber all das sind Schlüsselinformationen und ich nutze nur diese und stelle die visuell in den Zusammenhang. Nicht mehr sprachlich. Und wir können mit visuellen Reizen viel mehr Informationen transportieren, als wir es mit Text können, mit kurzem Text.
Folgt es so ein bisschen dem Prinzip des Mindmappings, was du gerade beschreibst?
Ja, könnte man sagen, wenn wir, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wenn wir auf eine Mindmap gucken, dann setzen wir ja quasi so Gedankenimpulse in Zusammenhang. Na, wir haben unsere Bubble in der Mitte, wo wir draufschauen und dann binden wir verschiedene Gedanken, die uns dazu kommen, über kleine Punkte und Fäden quasi an. Im Grunde funktioniert es ähnlich. Wir würden jetzt hingehen und sagen, alles klar, das, was im Zentrum steht, ist unsere Aufgabe. Und dann haben wir feste Punkte, die wir beantworten müssen. Also, wer kümmert sich? Wann kümmert sich die Person darum? Womit kümmert sich die Person darum? Und das sind quasi nicht mehr so frei, einfach Impulse, die mir kommen, sondern es gibt schon spezifische Fragen, die es zu beantworten gilt. Das heißt, ja, im Kern wie Mindmapping, aber ein bisschen mehr Struktur dahinter, damit die Menschen auch die richtigen Impulse beantworten. Sonst habe ich ganz viele Lücken am Ende. Der Klassiker. Wir haben super ausdefiniert, was alles getan werden muss. Es steht nur dummerweise nicht mit dran, wer es macht. Die Verantwortungsdiffusion ist auch etwas, was klassischerweise eintritt, wenn ich Fließtexte habe. Denn ich kann 30 Seiten fantastisch niederschreiben, ohne jemals zu sagen, was wirklich zu tun ist. Und die Güte von solchen Textbeschreibungen kann man eben übrigens ganz fantastisch testen, indem man den Prozess mal neuen Mitarbeitenden oder Mitarbeitenden, die Abteilung gewechselt haben, gibt und sagt, alles klar, das ist die Aufgabe, hier ist die Prozessbeschreibung, lies mal und mach. Funktioniert nicht. Nee, nee, das muss dann schon begleitet werden, noch von jemand anderem. Aha, okay. Also es gibt immer die Prozesswahrheit und es gibt die gelebte Wahrheit. Und dieser Offset, der muss weg, weil solange der da ist, wird auch keine KI der Welt wirklich wirksam werden können in den Organisationen.
Heißt, Jenny, wenn ich dich jetzt zum Schluss auch richtig verstanden habe, je besser im Sinne von genauer ich auch reinfrage in bestehende Abläufe oder vielleicht auch in zukünftig gedachte, geplante Abläufe, desto mehr hilft es mir in der genauen Visualisierung und Zuordnung und Verbindung der einzelnen Schnittstellen und Knotenpunkte. Richtig? Also es
Genau.
geht auch viel um stelle die richtigen Fragen, idealerweise an die richtigen Personen.
Genau. Das ist definitiv so. Der Vorteil von dem Ansatz, den wir mit dem Konzept verfolgen, ist, dass ich nicht gezwungen bin, auf allen Punkten dieselbe Tiefe zu erreichen. Das heißt, wenn ich in einem Ablauf diese Fragen beantworten kann, dann ist das prima, dann nehme ich das schon auf. Wenn ich einen anderen Ablauf betrachte, wo ich es einfach noch nicht weiß, wo ich irgendwie eher nur mal grob ausformuliere, ungefähr das wollen wir tun, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir es dann machen oder gewisse Abläufe einfach noch nicht scharf trennbar sind, dann wechsle ich die Ebene. Und da wird es richtig mächtig und dass wir eben, und da greift eben genau das, dass ich nicht mehr sage, alles nach denselben in Stein gemeißelten Regeln, sondern es ist ein Netzwerk. Es wird in diesem Netzwerk Gedanken der Komplexität gerecht. Und an einzelnen Stellen bin ich eben sehr detailliert und an anderen Stellen, wo ich noch nicht so genau weiß oder vielleicht auch nicht auf der Detailebene brauche, bin ich es eben nicht. Und wenn dann irgendwo was nicht so läuft wie geplant, dann ist das nicht schlimm, sondern ich verwandle das in eine Erfahrung, die ich dann wieder in die Ausformulierung bringe. Und damit arbeite ich mich nach und nach, wie beim Schaffen von einer Skulptur. Zu Anfang fange ich mit einem groben Klotz an und dann arbeite ich mich nach und nach in die notwendigen Details.
Ist krass. Also, wir müssen das Ganze jetzt irgendwie so ein bisschen abbinden. Und eigentlich habe ich noch mehr Fragen rein. Und ich versuche es einfach noch mal ganz kurz mit einem Bild, auch wiederum in meinem Verständnis. Und dann gucken wir mal, was darf sich denn in Arbeitswelt mit einer neuen Prozesslandschaft irgendwie noch mal in Veränderung bringen. Zum Checkout. Aber das Bild im Vorwege. Nun mache ich gerade ganz viele OKR-Workshops. Das heißt also, ich versuche, frei nach dem Mantra, lass das mit der Zusammenarbeit, wenn du kein gemeinsames Ziel hast, mit Teams daran zu arbeiten, welche gemeinsamen Ziele verfolgen sie. Da setzen wir Objectives hin, das sind qualitative Ziele, da setzen wir Key Results drunter, das sind messbare kleine Ziele, die auf so ein Objective, auf so ein qualitatives Ziel einzahlen. Und wenn ich dich richtig verstehe, fängt dahinter, wie erreiche ich mein Key Result, fängt der Prozess an. Und den fange ich an, grafisch zu visualisieren und entstehen zu lassen und dokumentiere im nächsten Schritt, wie erreiche ich, was ist meine Hypothese darauf, wie ich das Ziel erreiche. Und dann laufe ich los und habe das dokumentiert und probiere das und stelle fest, verfluchter Mist, so kriege ich es nicht. Ich muss das und das anders machen, weil wir ja Key Results und OKRs immer mal wieder regelmäßig überprüfen und stelle fest, nee, so kriege ich es nicht. Dann verändere ich das Bild des Prozesses, was ich in der ersten Iteration geschaffen habe, und baue es in die zweite Iteration ein und versuche es so. Und damit, und weil ich es einfach visualisiert schnell verändern kann, habe ich eine lebende Prozesslandschaft. Ich muss die Leute nicht mehr zwingen, die Menschen nicht mehr zwingen, irgendetwas einzuhalten, weil wir es irgendwann mal vereinbart haben, sondern ich kann ihnen sagen, habt den Mut, Dinge in Veränderung zu bringen, weil wir es schnell anpassen können. Ich sehe dich nicken.
Was nicht unbedingt hilft bei einer Audioaufzeichnung. Ja,
Deswegen.
du hast völlig recht. Es ist genau so. Und das ist auch das Schöne bei den OKRs, weil sie so schön zu diesem Konzept passen und zu der Haltung, die dahinter steckt. Auch da, klassischerweise, gerade in produzierenden Bereichen, setzt man ja sehr, sehr stark auf KPIs, die also an verschiedenen Stellen die Robustheit von Prozessen messen. Das sind nur die häufigsten. Also bin ich mit dem, was ich schon tue, wirklich gut unterwegs und wie kann ich da noch besser werden? Was kann ich noch rauskitzeln? Und die OKRs ticken eben ein bisschen anders. Sie geben mehr Orientierung und wirken mehr in die Teams rein und in die Eigenbeteiligung der Teams. Und ganz häufig sind die Ziele, die für OKRs definiert werden, in sich schon Prozessentwicklung, Prozessweiterentwicklung. Zumindest in meinen Ohren und in meinen Augen wirken sie oft genauso. Das heißt, ich sehe solche Ziele und sage, total super, ihr baut euch da gerade eine neue Vereinbarung zum gemeinsamen Handeln. Wie wollt ihr das erreichen? Das sind Prozesse, da stecken Prozesse dahinter. In genau dieser Haltung. Also passt wunderbar.
Perfekt, danke. Kommt, Anna, hast du was für ein Checkout?
Nachdem du schon den Timekeeper so wunderbar gemiept hast, ich hatte nämlich einen Blick auch schon immer auf die Uhr und es ist halt immer so, wenn man über spannende Themen mit inspirierenden Menschen spricht, dann geht einfach die Zeit rum, ehe man sich's versieht. Ich hätte tatsächlich zum Checkout was. Jenny, wir waren jetzt in echt einer Bandbreite für mich zumindest an Themen und Aspekten unterwegs, ne, zu diesem Riesenfeld Prozesse, wo kommen sie her, wo gehen sie hoffentlich idealerweise irgendwann mal hin. Jetzt wird es zum Checkout noch mal ein bisschen griffiger, vielleicht. Wenn du,
Versuch's.
ich versuch's, ich versuch's und du versuchst es und wir alle versuchen es. Wenn du jetzt allen, die uns heute zugehört haben, noch einen Abschlusssatz mitgeben könntest zum Thema Prozesse. Wie würde der für dich lauten?
Wenn wir es schaffen, Prozesse zu verstehen als Hilfsmittel, als Kompass und Karte, um den Menschen bei der Navigation durch den Alltag zu helfen und nicht mehr als Zaun, um Handlungsweisen und um Menschen einzuschränken, verstehen, dann schaffen wir es, Menschen wieder Perspektive zu geben, wieder richtig Lust auf Arbeit zu geben, weil wir ihnen wieder Wirksamkeit und Freiraum geben. Gestaltungsfreiraum, Verantwortungsfreiraum. Und mein Appell wäre eben auch, gestaltet eure Prozesse selbst. Das macht viel Spaß.
Wunderbar, vielen Dank.
Anna, du hast du auch was dazu?
Ja, mein Satz ist tatsächlich, und ich schließe da an, wo ich heute eröffnet habe. Also mal schauen, wie ich am Ende dieser Folge auf Prozesse schaue. Und mein Satz ist, ich war zu Recht neugierig, so auf das, was da heute passiert und was ich dazu lerne. Und auch ich darf meinen ganz persönlichen Blick auf Prozesse nochmal überprüfen. Und bei dir?
Ach du, wenn ich all die Dinge, die mir durch den Kopf gingen, jetzt rauslasse, sind wir das nächste Stündchen dabei. Ich versuche zwei kurz zu nennen. Also das eine ist halt wirklich, Jenny, auch wenn ich dir zuhöre, so jedes Angebot bedarf eine Annahme. Und wenn die Menschen die Prozesse nicht annehmen können, dann lass das mit den Prozessen, weil sie werden sie sowieso nicht tun. Und damit ist das halt, müssen wir mit Menschen über Prozesse reden, weil nicht schlimmer ist es, oder es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die die verordneten Prozesse nicht annehmen können. Sie nehmen sie nicht und sie machen sie nicht. Und das ist das, was wir ganz viel erleben. Und da wir kein Strafsystem haben, was wirklich wirksam ist, um Nichteinhaltung der Regel zu bestrafen, müssen wir es irgendwie andersrum hinkriegen. Also mit Mut und Belohnung. Und dann komme ich jetzt auch wieder mit nochmal und jetzt auch wirklich zum Abschluss mit einem Menschen, so ein Arbeitsphilosoph namens Hacker, auch schon gefühlt seit 150 Jahren tot, der hat irgendwann was zur vollständigen Tätigkeit gesagt. Und diese vollständige Tätigkeit macht Menschen zufrieden in ihren Arbeitskontexten. Was ist diese vollständige Tätigkeit? Der Mensch oder die Teams müssen doch bitte selbstständig planen dürfen, sie müssen selbstständig durchführen dürfen und sie müssen selbstständig kontrollieren dürfen. Wenn das andere Menschen tun, für Menschen, sind sie nicht zufrieden. Das ist das kurz zusammengefasst das Ergebnis seiner Arbeit. Also sollten wir es doch andersrum machen. Sollten wir doch viel mehr in vollständigen Tätigkeiten denken und die Menschen dazu befähigen, vor allem an sie glauben, dass das, was sie tun, schon durchdacht ist. Und dann könnte ich beim nächsten anfangen, dann bin ich bei XY-Theorie und jetzt höre ich besser auf.
Wollte
Krieg ja
gerade
schon
sagen.
Timeouts gezeigt. Aus, aus. Fang nicht an. Wir haben ein paar Folgen vor uns.
So ist es. Jenny, erstmal vielen, vielen Dank an dich. Du siehst im besten Sinne, du hast sehr viel bei uns angerichtet und ausgelöst. Und ich bin mir sicher, bei einigen unserer Zuhörenden heute auch. Wir packen euch alle Infos rund um Connect to Grow. Wo findet ihr Jenny? Wo findet ihr natürlich auch uns? Wer immer, jetzt kommt der kurze Werbeblock doch noch zum Schluss, wer auch immer Lust hat, hier selbst mal als Interviewgast zu sitzen, darf das natürlich auch sehr gerne tun. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Alle Infos wie immer in den Shownotes und an euch da draußen auch wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Wenn heute schon Morgen wäre.